Save the Date. Deal Sourcing 2026. Am 15. September in Oberursel bei Frankfurt. Das wichtigste Netzwerkevent der Corporate Finance Community. Seid dabei und trefft über 1100 spannende Köpfe aus M&A, Finanzierung und Restrukturierung. Sichert euch jetzt euer Ticket. www.dealsourcing.de.
What's up, Corporate Finance? Der Podcast für die deutsche Corporate Finance Community mit spannenden Gästen aus der Banking-, Berater- und Finanzinvestor-Szene. Heute begrüßt euch Michael Hetzstück.
Herzlich willkommen zu What's Up Corporate Finance. Ich bin Michael Hetzstück, ich bin euer Host und bei uns dreht sich heute alles um eine der wichtigsten Branchen der deutschen Industrie, den Maschinenbau. In Summe gibt es in Deutschland fast 9000 Maschinenbauer, die zusammen rund 1 Million Menschen beschäftigen und einen Umsatz von ca. 250 Milliarden Euro erwirtschaften. Aber das war alles schon mal mehr, denn die Branche steckt schon seit Jahren in einem strukturellen Absprung. Nach 3 Jahren mit satten Rückgängen mehren sich nun aber die Anzeichen für ein Ende der Talfahrt. Aber reicht das auch für eine Rückkehr zu Wachstum? Und welche Herausforderungen warten auf die Maschinenbauer bei der Finanzierung eines möglichen Aufschwungs? Das diskutieren wir heute mit 2 Finanzierungsexperten, die unterschiedliche Perspektiven mitbringen. Zum einen ist bei mir im Studio die Finanzierungsberaterin Doreen Labs, Senior Managerin im Debt Advisory über Wieseluber & Partner. Hallo Doreen.
Hallo, guten Morgen.
Und ebenfalls mit dabei ist der Meister der Wale, Alfons Maria Gracher, Gründer und Kopf der gleichnamigen Finanzierungsberatung aus Trier. Hallo Alfons.
Ja, hallo Michael.
Wie schätzt ihr denn die aktuelle Lage im deutschen Maschinenbau ein? Glaubt ihr den Stimmen, unter anderem dem VDMA, die von einer Bodenbildung sprechen?
Ich würde mich gerne zuerst hier melden. Ja, man kann es tatsächlich so sehen, dass wir eine Bodenbildung sehen. Ich habe mir erlaubt, die letzten Tage mal meine ganze Teams abzufragen, wie denn bei denen der Maschinenbau aussieht, der Auftragsbestand, die Auftragslage und wie die aktuellen Zahlen aussehen. Und man kann ganz klar sagen, es ist möglicherweise nicht nur eine Bodenbildung, sondern es geht ein leichter Aufschwung, den wir sehen. Ist natürlich auch branchenabhängig bei den Themen, aber geht jetzt, glaube ich, in die richtige Richtung.
Was seht ihr bei Wieseluber & Partner?
Das können wir von unserer Seite nur bestätigen. Wenn ich jetzt mit meinen Kunden zusammensitze und spreche, sind es vielleicht noch nicht die harten unterschriebenen Aufträge, sondern es sind ganz, ganz viele Pipeline-Geschäfte, die in Anbahnung sind. Und wenn die sich materialisieren, dann denke ich, dass wir 2026 vielleicht noch nicht den Riesenschwung nach oben sehen. Aber auf jeden Fall geht's wieder in die richtige Richtung. Also wir sind vorsichtig optimistisch, dass wir das Schlimmste hinter uns haben.
Wenn ihr beide aber differenziert zwischen der Auftragslage und der Pipeline, klingt es aber schon so ein bisschen nach Hoffen. Denn die Aufträge scheinen ja nicht so gut zu sein, aber in der Pipeline scheint sich einiges anzubahnen. Das heißt, wir sind noch so ein bisschen auf dünnem Eis unterwegs?
Dünnes Eis, weiß ich gar nicht, ob ich das so benennen würde. Wir haben halt eine Situation mit ganz, ganz vielen Unbekannten am Markt. Das, was wir aus Amerika hören, hilft natürlich gerade auch nicht, um hier eine gewisse Sicherheit reinzubringen und hält ganz viele Investitionsprojekte noch zurück. Zur Wahrheit gehört aber auch, dass ganz viele Investitionsprojekte in den letzten Jahren immer wieder aufgeschoben wurden und irgendwann mal kommen müssen. Und da ist halt die Frage, wer traut sich zuerst? Wer geht zuerst an den Markt? Ich habe immer so ein bisschen das Gefühl, alle fliegen so drüber hinweg und jeder schaut nach unten und keiner traut sich zu landen. Aber irgendwann muss mal einer runterkommen und dann fliegen die anderen hinterher. Das haben wir ja alles in der Form schon öfter gesehen. Ich schaue mir den Markt jetzt seit fast 20 Jahren an. Das sind Entwicklungen, die ich so schon kenne. Aber es wäre auch wirklich ganz schön für uns alle, wenn der Startschuss jetzt kommen würde.
Alfons, wie differenziert ist denn aus eurer Sicht die Lage zwischen harten Aufträgen und vielversprechender Pipeline? Ist der Unterschied wirklich so groß?
Bei uns ist er nicht mehr so groß, glaube ich. Also ich würde jetzt mal vieles unterschreiben, was Ruin gesagt hatte. Ich würde sagen, wir haben mehr Aufträge drin mittlerweile. Man hat sich in den letzten Jahren mehr nach Europa wiederum ausgerichtet. Also wir haben eine relativ hohe Auftragslage aus Europa heraus. Deutschland ist immer noch stagnierend, was die Kollegen mir so sagen und was ich auch selbst sehe. Und man wird sich auch, sagen wir mal, von den USA weiter abwenden. Das ist, glaube ich, mittlerweile, das ist so unsicher. Da hat keiner mehr so richtig Lust, glaube ich, drauf. Und Es ist aber in die richtige Richtung am Gehen. Also der Maschinenbau sucht sich einfach andere Wege, auch um nur ein Beispiel zu nennen, wo vorher auch einiges noch in den in den Automotive-Bereich gegangen sind. Da schaut man sich jetzt mittlerweile mehr in den Defense-Bereich an. Das ist ja gar nicht mal so weit weg, ne? Wenn du so einen Panzer baust oder so einen Sattelaufleger bauen musst, dann bist du ja dann doch relativ schnell auch in dem Bereich Automotive unterwegs. Vielleicht nicht mehr diese großen Stückzahlen, aber dafür sehr spezialisiert und möglicherweise auch ertragreicher.
Worauf man ja immer achten muss, wenn man über die Aufträge im Maschinen- und Anlagenbau spricht, ist, welche Struktur sie haben. Manchmal ist das Bild ja verzerrt durch einzelne große Aufträge, die dann nicht wiederkommen. Wie seht ihr das? Ist es eine Belebung auf breiter Front durch viele verschiedene kleinteilige Aufträge, auch aus verschiedenen Regionen? Oder steht die Erholung doch auf wackeligen Beinen in Form von einigen wenigen Regionen, die ziehen, oder einigen wenigen Großaufträgen, die jetzt gerade platziert werden?
Das kann man so, also ich tue mich schwer, das jetzt zu verneinen oder zu bejahen, weil Großaufträge natürlich immer verzerren. Wir hatten in der Vergangenheit ja ganz, ganz viele Themen im Großanlagenbau, Energiebranche, Stahlbranche und Retrofit von bestehenden Strukturen. Das war ein Riesenthema. Da ist nicht allzu viel passiert in den letzten Jahren. Wenn ich mir jetzt zum Beispiel mal rausnehme, Hütten- und Walzwerksbau, da gab es in der Vergangenheit immer einen gewissen Blick nach vorne, weil man wusste, in den nächsten 5 Jahren kommen folgende Projekte aus der Pipeline tatsächlich in die Vergabe. Da ist gerade nicht wirklich was am Markt. Also was meine Kunden mir sagen, ist Retrofit-Projekte, kleinere Aufträge, ja. Aber diese großen, die dann wirklich Spaß machen und die dann auf Jahre lang die Kapazitäten auslasten, die sind gerade nicht am Markt. Aber kleinere Aufträge stellen wir fest, und wir stellen auch Defense fest. Was wir im Defense-Bereich auch sehen, ist, dass die großen Abnehmer, also tatsächlich die Panzerbauer, sich teilweise schon Gedanken machen, kriegen denn meine Zulieferer überhaupt Finanzierungen, sprich Avalinien in ausreichender Form, um die großen Aufträge, die ich platzieren möchte, zu bekommen. Also auch diese Gedanken spielen heute mit rein, das muss man mitdenken.
Das ist aber eigentlich eine gute Nachricht, weil im Gegensatz zu den Autokonzernen haben die im Moment tiefe Taschen, fette Margen, fette Auftragspipeline, die werden wahrscheinlich eher gewillt und in der Lage sein, dort zu unterstützen in ihrem Zulieferernetzwerk als die großen Auto-OEMs, oder?
Definitiv. Also das ist sowieso sehr interessant zu sehen, wie sich weltweit in den letzten Jahren die Einstellung zum Thema Defense gedreht hat. Defense ist heute kein böses Thema mehr. Es ist leichter für Anbieter von Defense-Produkten, auch bei den Banken. Und ich glaube, Alfons, da kannst du aus deiner Perspektive bestätigen, tatsächlich auch an höhere Linien zu kommen.
Hast du mir eine Steilvorlage gegeben? Ja, das ist tatsächlich, haben wir mehrere, auch kleinere Zulieferer in der Defense. Und es wundert schon, was für Avale wir da rauslegen. Also wir reden hier von Unternehmen, die vielleicht 100 Millionen Leistung haben. Und wir legen gerade hier einmal 30 und einmal 40 Millionen Avale raus. Na, da könnt ihr euch die Größenordnung des Auftrags vorstellen, der dahinter ist. Und genau was Doreen sagt, ist, dass wir noch vor 3 Jahren froh waren, wenn wir 3 oder 4 Avalgeber hatten auf Grundlage, dass Defense eigentlich gesperrt war. Ist das Defense überall offen? Wir sind massiv überzeichnet bei diesen Themen. Also wir können da 3-mal oder 4-mal abbilden und haben auch kein Problem, kleinere Firmen große Avalfazilitäten zur Verfügung zu stellen. Wir machen da meistens ein Co-Shooty, dass einer vorne weggeht und 3, 4 hinten dran und dann das einzelne Aval abbilden. Also praktisch wie eine Syndizierung kann man das auch benennen. Also das unterschreibe ich, und da ist der Markt aber sowas von offen gerade. Das sieht man natürlich jetzt im Automotive genau das Gegenteil, ne? Also da ist er gerade zu, aber da richtet man sich ja halt eben, wie ich eben gesagt habe, auch anders aus vom Maschinenbau, vielleicht in die Defense-Bereich rein.
Das klingt ja nach einem Traum für die Branche, riesige Auftragseingänge, extremer Zugang zur Finanzierung, langfristige Pipeline. Aber wenn man das jetzt mal in Kontext stellt, wo das Geschäft der Maschinenbauer herkommt, und das ist ja in aller Regel ein Exportgeschäft und kein domestic-driven Business, hat das wirklich Gewicht, was jetzt gerade an Nachfrageimpuls aus dem Defense-Bereich kommt, wenn man sich die Branche als Ganzes anschaut?
Ja, ich würde jetzt mal sagen, der Fonds ist ja ziemlich lang und groß, ne? Und die Auftragslage, wir reden ja hier von Jahren, ne, die jetzt hier vergeben werden, sonst hätte ich ja gar nicht so große Aufträge. Also ich meine, was sollen die jetzt da machen? Also auf der einen Seite sehe ich die Projektrisiken, ich will jetzt sagen gering, es ist immer noch Handfertigung, alles, was da zum Teil gemacht wird. Aber auf der anderen Seite ist es ja immer ein und das gleiche Produkt. Das ist mal eine Sirene. Ja, da wird jetzt nicht mehr eine Sirene im Quartal, sondern jetzt sind auf einmal 40 Sirenen bestellt. Ja, also das ist jetzt was sag ich mal, so ganz, ganz neu ist oder ganz, ganz große Projektrisiken hat. Also das sehe ich nicht. Es ist ein Massengeschäft geworden und man will sich die Themen einfach sichern von Seiten der großen Defense-Unternehmen, die die kleinen Zulieferer dann im Grunde genommen mit einschließen.
Für nachhaltigen Aufschwung werden wir aber sicherlich auch Impulse aus dem Export brauchen. Da gibt es ja zwei große Märkte außerhalb von Europa, China und USA. Fangen wir vielleicht mal mit China an. Da hat man den Eindruck, das ist strukturell vorbei für den deutschen Maschinenbau. Die stellen Großteil ihrer Sachen mittlerweile selber her, sind sogar eher Konkurrenz geworden zu deutschen Maschinenbauern. Die Zeit, in der wir China mit unseren Maschinen geflutet haben, die wird nicht wiederkommen. Da ist wahrscheinlich nicht viel an Impuls zu erwarten oder würde ihm ja da widersprechen.
Da würde ich tatsächlich immer noch widersprechen, dass was auch in den letzten, und wie gesagt, 20 Jahre schaue ich mir das an, immer zur Wahrheit gehört hat, bei hochspezialisierten Maschinen ist es denen immer schon möglich gewesen, auch früher Kopien, heute selbst auch ingenierte Maschinen herzustellen. Was die aber bis heute noch nicht verstanden haben, ist das Servicegeschäft, was dahinter liegen muss. Ich brauche, wenn meine Maschine einen Defekt hat, innerhalb kürzester Zeit Response. Ich brauche einen Techniker vor Ort, der mir die Maschine wieder ans Laufen bringt, gerade bei Just-in-Time-Produktionen. Das ist etwas, was in China noch, ich sage ganz deutlich noch, nicht angekommen ist, dass das auch zur Wahrheit gehört, dass mir die Maschine alleine kein Verkaufsargument ist, wenn ich dann als Produzent dastehe und eine Woche warten muss, bis ich sie wieder benutzen kann. Also dieses Servicenetz aufzubauen, das ist eine ganz, ganz große Einstiegsbarriere, weil unsere Maschinenbauer haben das. Die haben das jahrzehntelang gepflegt. Die wissen ganz genau, wo sie wen ansprechen müssen, in welchem Land, und das funktioniert. Jeder andere, der da aus dem Stand jetzt mit anfängt, muss richtig viel Geld investieren, um überhaupt auch mal den Service aufzubauen, die Leute zu finden, die dann technisch in der Lage sind, das so zu tun, wie es sein soll. Da haben sich noch nicht allzu viele dran gewagt. Aber auch hier, glaube ich, ist eine Frage der Zeit, bis das kommt. Und dann muss der deutsche Maschinenbau eine Antwort darauf haben. Das ist ganz klar. Zur Wahrheit gehört natürlich auch, dass bei Maschinen, die das in der Form nicht brauchen, der chinesische Markt sich selbst bedient. Das ist ganz klar.
Da habe ich nicht viel zu ergänzen. Also die Kollegin hat das schon sehr gut erklärt, was mein Team mir noch so ein bisschen auf den Weg gegeben hat. Und wenn wir sagen, von einem Aufschwung bei uns sprechen, haben sie das auch ein bisschen differenzierter gesagt. Sie haben gesagt, Unternehmen, die in die Breite sozusagen reinliefern, haben Probleme. Die Leute und beziehungsweise die Maschinenbauer, die spezialisiert sind, und da sind wir jetzt wieder bei diesem China-Thema, die eben gesagt hat, ist sehr, da laufen die Aufträge sehr, sehr gut und da laufen sie auch noch in die USA rein. Der breite Markt, wo wir in Konkurrenz auch zu China stehen, glaube ich, das wird eine haklige Nummer, auch für die Zukunft. Aber spezialisierte Supersachen, die werden halt einfach abgenommen.
Du hast vorhin was Interessantes zum Thema USA gesagt in so einem Nebensatz, dass diverse Unternehmer das jetzt auch einfach ein bisschen abhaken, weil sie, ich glaube, das salopp gesagt, keine Lust mehr haben auf diese Unsicherheit da drüben. Jetzt ist ja USA ein Riesenmarkt und die haben jetzt auch nicht gerade selbst eine besonders starke, differenzierte Maschinenbauindustrie. Und viele Maschinenbauer haben ja gesagt, wir können zumindest zum großen Teil die Zölle weitergeben. Ist der Markt wirklich verloren für uns oder glaubt ihr, dass wir da jetzt einfach auch bei aller Unsicherheit so eine Art New Normal gefunden haben und jetzt auch da das Geschäft wieder ein bisschen besser laufen kann perspektivisch?
Die Frage jetzt an mich war, nehme ich sie gerne mal auf. Also klar, spezialisiert heißt ja nichts anderes. Sie kriegen das Zeug einfach nicht auf dem Weltmarkt woanders her. Also müssen sie es auch bezahlen. Ne? Also dann kann man es auch weitergeben. In der Form, wo es dann in die Breite geht, kommt natürlich darauf an, wer hat die meisten Zölle da drauf. Ne? Und wir dürfen jetzt mal nicht denken, dass wir nur Richtung China gucken und Richtung Deutschland. Es gibt ja noch Maschinenbau auf der Welt woanders, die vielleicht mit weniger Zöllen im Moment unterwegs sind. Ich glaube einfach, dass diese erratische Politik ein Unternehmen unfassbar auf Trab hält. Man hat unheimlich viel Paperwork, man muss nachkalkulieren. Und diese ganze Nachkalkulation und diese Unsicherheit, die lässt den einen oder anderen einfach, ich sag mal, frustriert zurück. Ich glaube, da wird der ein oder anderen einfach nicht mehr in den USA reinliefern wollen oder auch seinen Vertrieb machen wollen.
Habt ihr, Doreen, auf der Finanzierungsseite erlebt, dass Maschinen mit einem früher starken US-Geschäft jetzt durch diese Manöver aus dem Weißen Haus echte Schwierigkeiten bekommen haben und vielleicht auch keine andere Wahl haben, als irgendwie trotzdem in den USA zu bleiben und das irgendwie durchzuziehen?
Also an konkreten Beispielen könnte ich es jetzt nicht festmachen, einfach weil ich das zurzeit nicht auf dem Tisch hatte. Aus dem, was man in den Nachrichten und in Fachmagazinen und auf Konferenzen mitbekommt, ja, das gibt es. Natürlich, jeder, der eine USA-Politik oder Strategie, besser gesagt, gefahren hat mit der Hoffnung, da den Markt für sich zu erschließen, ist in den letzten 12 Monaten enttäuscht worden an der einen oder anderen Stelle. Das ist einfach so. Aber ich glaube, dass der amerikanische Markt nicht auf Dauer verloren ist. Wir werden sicherlich, wenn es da einen politischen Wechsel gibt, sehen, dass der Markt auch wieder für europäische und gerade für deutsche Maschinenbauer geöffnet werden wird, weil er es eben auch muss, denn sie bringen es nicht hin, die Qualität, die wir heute produzieren, in dieser Kürze der Zeit selbst aufzubauen.
Das kann man aber so resümieren, dass kurzfristig die Erholungschancen aus China wahrscheinlich größer sind als aus den USA, aber langfristig die USA natürlich so eine Art Joker-Option darstellen von dem, was Doreen angesprochen hat, wenn sich Politik ändert oder sie einsehen, dass die Zölle ihnen selber mehr schaden als dem Ausland, dass da vielleicht was kommen könnte. Aber Alfons, du hast vorhin angesprochen, dass die Avale zum Beispiel krass überzeichnet sind bei Aufträgen mit Defense-Kontext. Wie agieren denn die Avalgeber bei Exportaufträgen, bei größeren Exportaufträgen nach China oder USA? Sind die da auch so offen?
Ja, insgesamt ist der Markt bei uns offen. Also ich rede jetzt von den Kautionsversicherern. Ne? Doreen steht ja auch für den Bankenmarkt ja heute. Wir können sagen, dass wir weiterhin, ich sage mal, wir haben ja 5% Marktanteil im Neugeschäft, dass wir überall, also bis zu 95%, wenn wir einen Auftrag annehmen, den auch unterkriegen. Also das heißt, die Verfügbarkeit der Avale ist da. Wir sind auch in der Lage, halt auch, so gesagt mal, Türme, Syndizierungen zu bauen. Da vertrauen sich die Versicherer untereinander, weil sie auch gute Ratings haben da jetzt kaum Ausfallwahrscheinlichkeiten, die sie hinterlegen müssen. Also das läuft im Grunde genommen aktuell wie geschnitten Brot, kann man sagen. Also unsere Auftragslage ist exorbitant sogar gerade. Wir haben zig Carve-outs im Bereich weit über 100 Millionen, manchmal 300 Millionen Avalen, die wir gerade platzieren. Und was wir sehen, ist, dass der Markt das aufnehmen kann.
Wie sieht es auf der Bankenseite aus, Doreen, bei kurzfristigen Finanzierungen, Working Capital zum Beispiel, aber auch vielleicht bei langfristigen Investitionsfinanzierungen? Wie blicken Banken gerade auf die Branche? Sind die auch so heiß wie die Kautionsgeber?
Wir haben gerade das paradoxe Phänomen, dass auf der einen Seite durch diverse regulatorische Änderungen, Basel 3, 4, um mal eines zu nennen, und damit einem höheren Druck auch auf die Margen der Banken, die Banken sehr, sehr vorsichtig hinschauen, natürlich gerne weniger risikobehaftetes Geschäft einkaufen, weniger risikobehaftete Kredite vergeben möchten, sei es jetzt Cash oder Aval, dass sie auf der anderen Seite aber auch ein Abschmelzen ihres Kreditbuches haben und Volumen wieder reinholen müssen. Der Druck ist da. Also man hat jetzt gerade die Situation, Banken sind sehr, sehr vorsichtig. Sie schauen genauer hin. Meiner Meinung nach so genau, wie ich selbst noch nie erlebt habe. Aber wenn es Argumente gibt, Risiko zu nehmen, dann tun sie das auch. Aber sie schauen halt deutlich genauer hin. Und das ist wahrscheinlich auch vollkommen richtig so. Mit Blick auf die USA ist man natürlich vorsichtig, und ich glaube, Alfons wird es bestätigen können, was macht der Dollar? Ist mein Auftrag, den ich da habe, in US-Dollar, ist der auch abgesichert? Weil wir sehen ja, wie sich dieser Dollarwert in der letzten Zeit entwickelt hat. Das kann exorbitante Auswirkungen haben. Das ist aber ein Thema, wo ich mir sage, ganz ehrlich, die Kunden, die in die USA liefern, die das schon länger gemacht haben, haben da sowieso eine Absicherungspolicy im Haus. Man muss halt nur den richtigen Zeitpunkt finden, um das dann auch in der richtigen Form abzuschließen. Ein anderes Thema, was man nicht ausschließen kann, ist Thema Trapped Cash, wie wir es ja auch aus China schon kennen. Es gibt ganz viele deutsche Unternehmen, die Geld, das sie vor Ort in den USA haben, zurück nach Deutschland geholt haben, genau aus diesem Grund. Also man muss hier schauen, wie sind denn die Zahlungen abgesichert? So ein großer, gerade große Aufträge, das hat ja in der Regel mehrere Zahlungsabschnitte dabei. Und es muss wirklich sichergestellt sein, sei es jetzt über ein Akkreditiv oder welches Produkt auch immer, dass der deutsche Unternehmer seine Zahlung selbst auslösen kann, ohne Mitwirkung aus Amerika.
Das heißt, da gibt es wirklich Sorgen, dass die Amerikaner das Cash nicht mehr rauslassen, so wie es die Chinesen gemacht haben?
Ja.
Krass. Das ist aber neu, oder?
So wirklich neu ist es nicht. Ich kann mich erinnern, direkt nach dem Liberation Day ging schon mal die Anfrage durch die eine oder andere Bank, was würde das denn bedeuten für unsere Kunden, die stark US-abhängig sind, beim Thema Hedging, beim Thema Währungsrisiko, lasst uns da mal einen Quickshake machen. Also da sind Banken natürlich sehr, sehr weit vorne mit dran, weil schon sehr, sehr viel erlebt worden ist, natürlich gerade in den letzten 20, 30 Jahren.
Was sagen euch denn die harten Finanzdaten? Die Maschinenbauer galten ja immer praktisch seit dem Zweiten Weltkrieg als super solide, extrem robust, extrem eigenkapitalstark, haben kaum Experimente gemacht, kaum aggressiv zugekauft, kaum groß ausgeschüttet. Gilt es noch? Sind die immer noch so robust wie früher?
Ich glaube, sie sind jetzt robuster, als sie waren. Also ich glaube, dass das nicht so war. Also wenn ich auf die Finanzkrise gucke, ich darf ja schon seit 25 Jahren dabei sein. Und sag ich mal, wenn ich 2008, 2009 die Bilanzen mir angeschaut habe, da war eine Eigenkapitalquote, um einfach mal eine Zahl zu nennen, vielleicht 15-20%. Heute kannst du mal durchschnittlich sagen, sind die bei 30%. Ne? Also das ist jetzt nicht über einen langen Zeitraum immer stabil gewesen, sondern man hat gelernt aus der Finanzkrise, dass man sich selbst auch finanzieren muss. Und dadurch ist man natürlich, hat man auch eine gute Resilienz immer noch in dem Maschinenbau, weil man sich noch relativ gut durchfinanzieren kann. Also da bin ich durchaus positiv, was die Bilanz betrifft. Wichtig ist natürlich die Verfügbarkeit der Kreditlinien. Es geht ja auch nicht nur um die Kautionslinien, es geht auch um die Warenkreditversicherungslinien. Die sehen wir im Moment auch noch relativ stabil, dass die Warenkreditversicherer genügend Limite zur Verfügung stellen, haben ordentliche Zeichnungsquoten. Natürlich gucken die auch punktuell hin und versuchen natürlich punktuell ihr Risiko zu minimieren. Da muss man natürlich dann gegensteuern und dann kommen natürlich dann die Restrukturierer mit an Bord, die natürlich das Unternehmen dann zu retten haben. Kurz noch gesagt ist, wir sehen auch große Volumina am Markt, also von die Banken abgeben und die nehmen wir auf. Und was wir auch sehen ist, wir steigen im Kautionssektor durchaus 2 Notches tiefer ein als die Banken. Das ist, glaube ich, ein großes Asset, was wir haben. Die Kautionsversicherer sind einfach in der Lage, ihre Risiken anders und besser zu managen an der Stelle.
Das klingt ja schon mal ganz gut, was die kurzfristige Finanzierung angeht. Jetzt drängt sich natürlich nach 3 Jahren Rückgängen die Frage auf, ist da ein Investitionsstau entstanden? Müssen die Unternehmen jetzt wieder richtig Geld in die Hand nehmen in Form von Investitionen, um langfristig auch wieder wettbewerbsfähig zu sein und die Aufträge abarbeiten zu können? Wie ist da euer Blick?
Die Frage nehme ich dann auf. Und um kurz nochmal eins zu ergänzen zu dem, was Alfons gerade sagte, das ist richtig. Die Bilanzen sind heute, ich will nicht sagen dünner, aber weniger eigenkapitalstark, als sie es vor wenigen oder mehreren Jahren noch waren. Viele Unternehmen waren und sind immer noch bilateral finanziert, ob das jetzt Wahl- oder Cashlinien sind, sei mal dahingestellt, weil sie es auch immer konnten. Sie waren eigenkapitalstark, sie waren damit in einer Verhandlungsposition gegenüber ihren Banken, in der sie gute Margen rausholen konnten, in der sie nie Probleme hatten, zusätzliche Linien zu bekommen, wenn sie sie dann brauchen. Das hat sich gedreht und das merken viele Unternehmer heute, dass sie, wenn sie zur Bank gehen und neues Geld brauchen, dieses vielleicht nicht oder nicht mehr ohne Sicherheiten bekommen oder ohne Preise, die wehtun. Also da ist so ein Aha-Wach-Moment, den ich persönlich jetzt bei unseren mittelständischen Kunden sehe. Der geht gerade um. Es wird nach Lösungen gesucht. Das ist so. Aber es ist nicht unmöglich, Finanzierungen zu bekommen.
Nochmal nachgehakt, ist da ein Investitionsstau entstanden, der jetzt vielleicht die Nachfrage nach langfristigen Finanzierungen in die Höhe treiben wird demnächst?
Investitionsstau im Sinne von, ich arbeite nur noch mit komplett veralteten Maschinen in der Produktion. Bei vereinzelten mag das sein. Was aber ein Riesenthema ist, was ich auch bei uns im Kundenstamm sehe, ist, dass man transformieren muss. Man hat vielleicht, weil man immer am Standort Deutschland produziert hat, 4, 5 Werke verteilt über mehrere Bundesländer. Man stellt fest, dass das nicht unbedingt der effizienteste Weg ist. Es war in der Vergangenheit egal, man konnte Margen durchsetzen, man hat sich den Luxus erlauben können. Was viele jetzt machen, ist zu bündeln, Effizienzprogramme einzuführen, um halt auch am Standort Deutschland noch kosteneffizient agieren zu können, weil viele wollen auch gar nicht ins Ausland. Gerade der Mittelstand ist sehr, sehr verbunden zur Region, fühlt sich verantwortlich für die Mitarbeiter vor Ort. Aber das sind Sachen, die müssen finanziert werden. Und da scheue ich mich immer, das Wort Restrukturierung in den Mund zu nehmen, weil das ist es nicht. Das ist eine Transformation, man mag auch sagen, es ist der nächste Evolutionsschritt, hat aber nichts damit zu tun, dass eine Firma hier massiv in einer Krisensituation steckt.
Würdest du das Wort Restrukturierung mit Blick auf den Maschinenbau in den Mund nehmen, Alfons? Das klingt ja doch sehr optimistisch, was Doreen gerade sagt.
Na gut, ich habe 1300 Kunden, die ich ja permanent betreue. Das ist... Ja. Wir haben natürlich da schon den einen oder anderen Restrukturierungsfall. Ne? Ich würde jetzt auch nicht dramatisieren, dass es jetzt so viele sind, aber sie sind halt da. Ob das jetzt die große breite Masse ist, kann ich jetzt gar nicht so abschätzen, obwohl wir so einen großen Stichprobenraum haben. Was ich sehe, ist vielleicht noch als Ergänzung auch zu Doreen, ist das Thema Psychologie. Wir haben jetzt die Fonds, die jetzt einzahlen sozusagen oder auszahlen, ja, ob das der Bau ist oder ob das auch der Defense-Bereich ist. Wir haben eine Konjunktur, die leicht anzieht und wir sehen ja jetzt auf allen Bereichen, wir haben das hier auch im Inhouse, zum Beispiel Projektierer, die wir vorher tot waren, haben wir jetzt seit 2 Monaten nach und nach größere Aufträge, die wieder bauen, also Projektierer meine ich damit Immobilien, das wir vorher nicht gesehen haben. Und man hat so den Eindruck, dass das jetzt so eine selbsterfüllende Prophezeiung wird und dass dieser Knoten der Investitionen, die jetzt vielleicht tatsächlich zurückgehalten worden sind, die werden jetzt ausgeführt, weil alle jetzt positiv reden. Und überall kommt dieses Pflänzchen nach oben. Und ich glaube, dass wir eine große Überraschung noch sehen werden dieses Jahr im 4. Quartal oder im 3. Quartal, sowohl bei den Auftragseingängen als auch bei den BIP-Zahlen. Ein kleiner anderer Hinweis, die Kollegin hat auch eben gesagt, BAW-Verträge. Ich glaube, da sind wir uns beide einig. Bei uns im Hause sind fast, ich glaube, 95% aller Kunden haben BAW-Verträge, also bis auf Weiteres. Hier ist, glaube ich, die Tendenz, die wir sehen und das, wo wir hinwollen, auch mehr Clubdeals zu initialisieren, damit wir hier wirklich eine Finanzierungssicherheit mehr in der Zukunft haben, mindestens mal 3 Jahre. Und ich glaube, da wird ein Trend hingehen, weil wer das nicht macht, der muss damit rechnen, wenn 1 oder 2 da die Reißleine ziehen, dann hat er direkt einen Restrukturierungsfall, dann nämlich auf der Liquiditätsseite. Und das sehen wir tatsächlich in den letzten 2 Jahren häufiger, dass da, wo BAW-Linien waren und einer aussteigt, dass wir einen Dominoeffekt sehen. Ja, den gesunden Konsortialvorbehalt. Und dann haben wir dann immer gleich unsere Kollegen aus der Restrukturierung dabei. Wir sind ja natürlich jetzt auch in dem Sinne keine Restrukturierer. Wir nehmen dann auch Kollegen mit an Bord, die im Grunde genommen uns dann helfen aus den Restrukturierungsabteilungen der großen oder auch kleineren mittelständischen Restrukturierungsboutiquen.
Kann ich nur bestätigen, bei mir ist BAW nicht zu übersetzen mit bis auf Weiteres, sondern bis auf weg. Weil wenn du sie brauchst, dann sind sie weg. Das sehen wir halt immer wieder. Wir sehen auch immer wieder, dass es eben kein Fresh Money gibt, wie ich es eben ja schon mal kurz angesprochen habe. Und diese Erkenntnis bei den Unternehmen, dass ich halt genau in dieser Struktur ein Thema haben kann oder schon habe und vielleicht über einen Club-Deal in einem ersten Schritt oder noch besser, das ist natürlich mein Lieblingsprodukt per Definition, über einen Konsortialkredit mich through the cycle durchzufinanzieren, die kommt bei einigen, da sind noch ganz, ganz viele Gegenargumente, die ausgeräumt gehören, weil dieses Produkt ist neu, das Produkt ist vielleicht auch ein bisschen kompliziert, das muss einem einer übersetzen. Aber es wird langsam schon in eine Richtung gedacht, dass das das richtige Produkt sein könnte. Insbesondere, wenn ich schon mal negative Erfahrungen gemacht habe. So von der Laufzeit her hatte man in der Vergangenheit immer 3+1+1, 5+1+1. Jahre als mögliche Varianten. Ich persönlich würde in dem aktuellen Marktumfeld und mit den Bilanzen, mit denen man jetzt gerade in so eine Verhandlung geht, von 5+1+1 tatsächlich abraten und nur 3+1+1 finanzieren, weil A, es ist günstiger und B, hat man vielleicht in 3 Jahren, wenn sich der Markt beruhigt hat, wenn die Zahlen sich wieder gedreht haben, wenn wir vielleicht eine vernünftige Lösung im Osten und im Westen haben, auch eine Möglichkeit zu refinanzieren mit deutlich besseren Konditionen, nicht nur auf der Zins- und Provisionsebene, sondern vielleicht auch im Vertrag selbst weniger einengende Klauseln, Bedingungen, Sicherheiten zu haben.
Das waren sehr konkrete Praxistipps für CFOs aus dem Maschinenbau. Alphonse, du nickst. Hast du noch was zu ergänzen, was die kurzfristige Auftrags- und Projektfinanzierung angeht, was CFOs jetzt idealerweise tun sollten, damit aus ihrem Ressort dem Aufschwung, dem Rückkehr zu Wachstum nichts entgegensteht?
Na, ich zitiere da gerne meinen Co-CEO Karl Höstermann. Ne? Ohne Liquidität ist alles nichts. Ne? Und es ist halt einfach wichtig, dass man die Liquidität hier hochhält. Und das bedeutet natürlich auch, dass man sich Gedanken heute macht, wenn man noch einigermaßen gute Zahlen hat, dass man hier die Finanzierung aufstellt. Ich bin ganz bei Doreen mit diesem 3+1+1. Das kann man nicht besser erklären, wie sie das eben gemacht hat. Und da wollen wir auch mit unseren Kunden hin, damit sie im Grunde genommen Einsehen haben. Es kostet natürlich mehr, ne? Sie kannst direkt sehen, damit du mal ein Gefühl kriegst von der Praxis. Wenn du eine Avallinie hast, die ist ungefähr bei 1% BAW, dann musst du ungefähr ein Drittel mehr bezahlen, wenn du da auf ein 3 Jahre gehst. Also bezahlst du ungefähr 1,33%. Aber du bezahlst auch noch den uncommitted Teil ungefähr auch nochmal mit einem Drittel, also mit 33 Bips. Und dann erhöht sich natürlich, sage ich mal, deine Finanzierungs-, also beziehungsweise deine Kosten fast um 50%. Ne? Und dann hast du vielleicht noch Strukturierungsfees dazu zahlen. Aber ich sage das immer, also ist ja auch eine Versicherung gegen, ich meine, du versicherst dich ja auch gegen ein Haus, was abbrennt, ne, da bezahlst du ja auch eine Prämie. So, und wofür willst du das jetzt nicht für eine Finanzierung bezahlen, die im Grunde genommen dein Leben ausmacht? Da fehlt mir manchmal der Weitblick, leider auch meiner Mandanten, hier diese paar Euros mit in die Hand zu nehmen. Ich persönlich mache das tatsächlich. Ich bin Cashflow-positiv sehr stark. Ich habe sehr viel Cash. Und trotzdem mache ich alles nach der goldenen Bilanzregel. Ich finanziere hier jede Investition. Fristenkonkurrent. Punkt. Und ich frage mich manchmal, wofür das auf der anderen Seite, das ist ja BWL 1, ne, mitgemacht wird.
Das ist aber ganz interessant. Während Doreen, sagen wir, im Bankenteil eher auf die kurzfristige Option votiert, bist du im Wahlbereich eher auf der Linie zu sagen, geht lieber ein bisschen länger?
Nee, Doreen hat auch gesagt 3 plus 1 plus 1.
Genau, aber sie hat gesagt nicht 5 plus 1 plus 1.
Ich gehe auch nicht 5 plus 1 plus 1. Deswegen sagte ich, ich habe da nichts zu ergänzen. Also ich bin auch bei 3 plus 1 plus 1. Ne? Das ist sowieso, bei uns ist ja auch so, wir haben nicht jeder Versicherer kann 5 Jahre machen. Das muss man fairerweise auch sagen. Und dadurch gehen wir sowieso gerne auf die 3 plus 1 plus 1, um einfach einen größeren Markt zu haben. Reicht ja auch erstmal aus. Ne? Dann hast du ja auch am Ende 5 Jahre, wenn du jedes Jahr ja deine Option optierst.
Sehr gut. Das heißt, Fazit, wenn der Aufschwung kommt, an der Finanzierung wird es nicht scheitern, oder?
Es wird in der Finanzierung nicht scheitern, aber man muss es jetzt mal langsam machen. Ne? Also wenn ich sehe, wie man da stiefmütterlich zum Teil mit umgeht, dann, Sie wissen vielleicht auch eins, ne? Ein Verlust hat noch keiner finanziert. Ne? Das ist vorbei.
Definitiv. Dem ist nichts hinzuzufügen. Jetzt ist der richtige Zeitpunkt, das Richtige zu tun, und das ist natürlich, seine Finanzierung zu sichern. Denn eines, und das haben wir auch alle gelernt, will keiner haben, in dem Moment, wo ich operativ ein Thema habe, ein Problem habe, möchte ich mich darum kümmern, mein Unternehmen wieder in die richtige Richtung zu führen und nicht ein Rudel wild gewordener Banker einfangen müssen.
Das Schöne ist ja, die Story, mit denen man jetzt als Maschinenbauer an den Finanzierungsmarkt geht, ist eine andere als in den letzten Jahren. Nicht finanziert mich durch diese Durststrecke durch, von der ich selber nicht weiß, wie lange sie andauert und ob es überhaupt eine Durststrecke ist oder ein tiefer Marsch nach unten, sondern jetzt geht's wieder los und lass uns zusammen das anschieben. Super, ein sehr optimistischer Talk bei WhatsApp Corporate Finance. Freut mich, dass wir sowas auch ab und zu mal hier haben. Und insofern kann ich nur sagen, danke für eure Einblicke und ja, die vielen Impulse, die ihr heute gesetzt habt, Doreen und Alfons.
Immer wieder gern. Vielen Dank.
Danke, Michael. Danke, Doreen. Schönen Tag euch.
Ich hoffe, dass ihr da draußen mit ähnlich großem Interesse zugehört habt wie ich. Auf jeden Fall ist es schön zu hören, dass sich jetzt auf breiter Front und nicht nur im Maschinenbau die Anzeichen verdichten, dass wir jetzt endlich vielleicht mal wieder ein Jahr mit nennenswertem Wirtschaftswachstum bekommen könnten. Gute Gründe, um optimistisch zu sein, auch für die daran angrenzenden Geschäftsfelder, M&A, Finanzierung und so weiter. Und genau mit diesem Optimismus verabschieden wir uns auch von euch. Danke für eure Zeit, für euer Interesse und gerne auch für eure Feedbacks, Bewertungen und Kommentare. Macht's gut und bis bald bei WhatsApp Corporate Finance.
Musik, What's the Angle und What a Wonderful Day von Shane Ivers. www.silvermansound.com